Herzlich willkommen zu Freigetraut, dem Hochzeitspodcast. Und ich bin wieder nicht alleine hier, sondern ich habe einen ganz, ganz tollen Gast. Und zwar, ihr merkt, in letzter Zeit ist es sehr DJ-lastig, weil ich einfach so einen krassen Bezug zu den ganzen DJs habe irgendwie. Ich liebe es einfach. Es ist für mich eines der wichtigsten Gewerke, die wir im Hochzeitsbereich haben. Und heute ist mir jemand zugeschaltet, der wirklich schon lange dabei ist. Ich glaube schon seit über 20 Jahren am DJ-Pult, mehrfach ausgezeichnet, Wedding Award, Ziva Award, Auszeichnung vom Bund Deutscher Hochzeitsplaner. Ansonsten aber, was viel, viel wichtiger ist, einfach ein unglaublich charismatischer, netter Mensch. Und hat, glaube ich, eine Menge zu berichten. Der liebe Markus Rosenbaum, schön, dass du heute hier am Start bist, mein Freund, wie geht's dir?
Hey Karim, erstmal danke, dass ich dabei sein darf und wow, wenn man das so aufgezählt bekommt, wirkt das ja fast ein bisschen einschüchternd, also bitte noch mehr, ne? Und über 20 Jahre hört sich auch fast schon schlimm an, aber ist tatsächlich so, wobei ich muss dazu sagen, rein hauptberuflich mache ich das jetzt seit knapp 12 Jahren. Aber habe das vorher schon auch recht intensiv nebenher gemacht, das DJ-Thema. Aber irgendwann kam ich dann an die Stelle, wo ich mich sozusagen entscheiden musste und habe dann voll auf die Karte DJ gesetzt. Damals in 2012, 2013 war das.
Um dich gleich mal direkt ein bisschen kennenzulernen, darf ich mal fragen, zwischen was du dich entscheiden musstest?
Ja, ich bin eigentlich BWLer und habe ganz klassische Jobs gemacht in einer Mediaagentur beziehungsweise im Anschluss auch bei Microsoft. Und dann irgendwann kam ich an die Stelle, wo ich tatsächlich gesagt habe, ey, parallel kriegt man das nicht mehr in dem Ausmaß hin. Sprich, ich hatte die Option, entweder das DJ-Ding ein bisschen runterzufahren und den Hauptjob weiterzumachen. Im Hauptjob gab es damals nicht die Option zu sagen, hey, ich gehe jetzt hier irgendwie auf 70% oder 50% runter. Ah, okay. Das wäre vielleicht sonst noch so ein Zwischenschritt gewesen, aber ich glaube, am Ende wäre ich wahrscheinlich über kurz oder lang eh komplett beim DJ-Ding gelandet, weil ja, das ist einfach meins.
Wenn wir in diese Zeit mal zurückgehen, wenn du überlegst, als du dich dafür entschieden hast, wirklich hauptberuflich DJ zu werden, wie hat dein Umfeld reagiert? Sowas finde ich immer super spannend, weil das ist ja auch schon irgendwie ein krasser Schritt, wenn man sagt, so, ich meine, du hast studiert, hast einen vermeintlich sicheren Beruf und dann sagst du, hey Leute, hört mal zu, ich gehe jetzt all in, ich mache jetzt das DJ-Ding komplett, ohne dass, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber am Anfang bist du halt nicht da, wo du jetzt stehst, sondern man muss sich das ja erstmal alles aufbauen.
Ja, aber das war genau das Entscheidende, dass es damals schon so der Fall war, dass ich immer, zumindest fürs Hochzeitsthema, schon so mit, es war nicht so wild wie heute, aber ich sag mal so mit 6, 9, teilweise 12 Monaten Vorlauf angefragt wurde. Sprich, ich wusste in dem Jahr, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt komplett diesen Schritt, eigentlich auch schon, hey, da sind jetzt in den nächsten 12 Monaten irgendwie 30, 40, 50 Bookings im Kalender. Sprich, das war nicht so der Sprung ins ganz kalte Wasser, das muss man zugeben. Und ich war an dieser Stelle angekommen, ohne dass ich habe keine Website gehabt oder sowas. Ne? Also das war rein irgendwie auf Mundpropaganda-Basis. Brautpaar haben erzählt, hey, XY haben nach deinen Daten gefragt, weil die waren letztes Jahr auf unserer Hochzeit, dürfen wir die rausgeben? Also es war immer so wirklich auf diesem ja kleinen Dienstweg und reine Mundpropaganda. Okay. Und deswegen dachte ich auch irgendwie so, hey, wenn ich mich jetzt hier irgendwie nicht so ganz dumm anstelle und noch Website und auch damals war es ja noch Facebook in erster Linie, solche Dinge.
Ich dachte, du sagst jetzt MySpace.
Dann bitte?
Ich dachte, du sagst jetzt MySpace. Kennst du das noch?
Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ne? Und deswegen war der Schritt keiner, vor dem ich jetzt Riesenrespekt hatte. Natürlich ist das ganz was anderes, weil du bist komplett selbstbestimmt, aber ich hatte auch irgendwie zuvor schon irgendwie mal durchaus in Selbstständigkeiten reingeschnuppert. So gesehen, ja, war das irgendwie klar für mich, hey, das wird irgendwie gut. Wie dynamisch sich das Ganze dann wirklich entwickelt hat, das habe ich damals wiederum noch völlig unterschätzt.
Krass, krass, super spannend. Welche Frage ich immer sehr gerne stelle, gerade euch DJs. Siehst du die Arbeit eher als Kunst oder eher als Handwerk? Wie würdest du das beschreiben?
Karten, das ist eine Mischung, ne? Also es gibt sicherlich Abende, wo man die Kunst mehr ausüben kann und Abende, wo man die weniger ausüben kann. Da muss man natürlich auch zwischen verschiedenen Jobs einfach unterscheiden, ne? Also wenn ich jetzt auf einer Firmenveranstaltung spiele und da der Chef, der am Ende das Ganze zahlt, sagt, du machst jetzt das und das, dann sind einem da ein Stück weit die Hände gebunden. Ja. Bei Hochzeiten ist es schon tatsächlich so, dass ich meine Brautpaare ja sehr intensiv auch vorab kennenlerne und wir uns vor allem auch vor einer Buchung erstmal austauschen, ja, wofür ich der richtige DJ bin und wofür vielleicht auch nicht. Ne? Also weil ich glaube, dass es keinen Sinn macht, sich da zu verstellen, um zu sagen, ach ja, irgendwie will ich jetzt hier händeringend diesen Job bekommen, deswegen erzähle ich einfach mal, dass ich das und das und das auch total gut kann oder gerne mag. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Es ist schon irgendwie wichtig, da ein gutes Match hinzubekommen, damit ich da auch bestmöglich abliefern kann. Und natürlich Genres, die ich jetzt so überhaupt nicht mag, das heißt nicht, dass ich nicht 3, 4, 5 Mal pro Abend auch sage, hey, Augen zu und durch und das ist der richtige Moment, um jetzt mal Pipi machen zu gehen. Aber es ist schon grundsätzlich wichtig, dass dass das ordentlich matcht zwischen Brautpaar und mir. Ähnlich wie bei euch, ne?
Oder? Ja, voll. Ja, aber also gerade das mit der Musik, ich finde, wir Hochzeitsdienstleister, einer der wichtigsten Fähigkeiten, die man halt so ein Stück mitbringen muss, ist so dieses... Das heißt, die Empathie und sich auch in Gefühlslagen reinversetzen zu können. Das geht natürlich nicht in jede Musikrichtung, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich kann mich mittlerweile zu vielen mitreißen lassen. Das heißt, wenn die Stimmung cool ist und die Leute da, ich nehme jetzt einfach mal das plakativste Beispiel, was man nehmen kann, dort wirklich den Schlager so richtig fühlen. Auch wenn ich es jetzt vielleicht alleine im Auto oder beim Laufen nicht hören würde, also und mir dort keine Ahnung, es mir gar keine Vibes geben würde, kann ich da wirklich schmunzeln und sagen, ja, da schunkel ich kurz mit und singe auch ein Lied mit. Und kannst du das auch oder muss man das vielleicht sogar auch können?
Das muss man können, aber wie heißt es, die Dosis macht das Gift oder so. Ja. Ne? Also es ist schon so, dass wenn ich jetzt ein Brautpaar kennenlernen würde, ich mache das ähnlich wie wir zwar jetzt in einem Zoom-Call, und ich da raushören würde, hey, wir fahren irgendwie 4-mal im Jahr an Ballermann und das ist das Größte für uns, dann bin ich der Erste, der die Hand hebt und sagt, it's not a match. Ne? Also das kommt tatsächlich super selten vor, was allein schon daran liegt, dass ich das jetzt hier in Interviews mit dir, aber auch auf meiner Website oder bei Instagram tatsächlich recht stringent und durchgehend kommuniziere, dass ich jetzt nicht der Ballermann- und Schlager-DJ bin. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht mal kleine Ausflüge bei 2 Promille, und zwar seitens des Brautpaares und der Gäste, nicht bei mir, geben kann. Ich hatte jetzt mal die Hochzeit vorgestern im Rittergut Ohr. Da gab es so 2 kleine Runden, wo das fast schon so als Trash und Gag passierte, auf Wunsch des Brautpaares, aber auch in dem speziellen Fall noch auf Wunsch eines Gastes. Und dann ist es auch völlig fein, aber das ist niemals für mich die Stelle, wo ich sage, oh, jetzt endlich und jetzt haue ich euch irgendwie eine Stunde Ballermann-Musik um die Ohren, das ist dann doch nicht so mein Genre.
Ja, lass uns doch nochmal in der Zeit ein ganz kleines bisschen zurückgehen. Ich meine, wir sprechen von 20 Jahren, die du schon am Pult stehst. Wo würdest du die größten Veränderungen sehen zu damals, wo du begonnen hast, das Ganze beruflich zu machen, und zu Hochzeiten in der heutigen Zeit?
Die größte Veränderung in meinem speziellen Fall ist wahrscheinlich...
Außer in deinem Portemonnaie natürlich, ne?
Ja, das ist ein anderes Thema, weil viel von dem Portemonnaie geht ja auch an das Finanzamt leider. So gesehen, wenn man viel arbeitet und gute Umsätze macht, hört sich das immer toll an und am Ende ist es nicht ganz so. Aber das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen, Karim, diese Thematik. Ich glaube, die größte Veränderung ist tatsächlich, dass jetzt eine Generation heiratet, die damit aufgewachsen ist, dass Musik immer und überall erhältlich ist. Und zwar noch nicht mal mehr die Generation, die sagt, oh, ich kaufe mir digital bei iTunes für 10 Euro ein Album oder für 1,29 Euro einen Song, sondern die Generation, die praktisch mit Spotify aufgewachsen ist und da gibt's immer auf Knopfdruck jeden Song der Welt.
Ja.
Das sorgt natürlich ein bisschen für eine Erwartungshaltung auch, dass ja, jeder Song da grundsätzlich available ist, was auch grundsätzlich der Fall ist. Aber dieses Überangebot an Musik und Songs sorgt natürlich teilweise auch so ein bisschen, also es gibt auch immer die Gäste, die meinen, ach ja, der eine Song wäre jetzt ein Riesengag, weil das ist jetzt irgendwie hier so ein Insider. Und da achte ich dann aber auch drauf, dass dieser Insider dann mal mindestens 20 Gästen parat ist, weil ich habe nichts davon, wenn sich zwei oder drei Gäste total auf einen Song feiern und ich aber gleichzeitig merke, dass ich hier 50 andere auf der Tanzfläche verliere. Und damit dieses, hey, hier, schau mal, spiel doch mal schnell, du musst das doch haben, weil, ja, ist doch Spotify-Zeitalter. Das ist sicherlich eine Veränderung versus früher, als das halt noch entweder sogar CDs oder mal zumindest nur physische Tracks auf dem Rechner waren. Dann sicherlich auch noch so die digitalen Geschichten, also dass halt auch mal musikalisch plötzlich Dinge wieder hochgespielt werden, wo jüngere Paare jetzt denken, hey, das ist ein neuer Song, aber eigentlich ist das von vor 20 Jahren, aber TikTok sei Dank wird das jetzt irgendwie wieder in die Gedächtnisse gebracht und oder in die Gehirne. Das ist auch natürlich immer ganz spannend, also dass es da dann auch so Trends gibt, wo dann für 2-3 Monate irgendein alter Song wieder total angesagt ist oder es kann auch mal eine Netflix-Serie sein, die so einen Hype auslöst.
Wie heißt denn die eine Serie, wo das dann auch gerade so Stranger Things, da war doch auch...
Ja, genau. Running Up That Hill von Kate Bush war, glaube ich, plötzlich in 110 Ländern Nummer 1. Also als Artist ist das natürlich irre, weil du denkst, ja, der Song ist irgendwie durch, sei denn du hast irgendwie Last Christmas komponiert. Da weißt du, jedes Jahr ab Mitte November klingeln wieder die Kassen.
Ja.
Aber ja, sowas ist schon verrückt. Also diese technische Veränderung und wenn du jetzt mal abseits meines Bereiches einfach das Thema Hochzeiten nimmst, würde ich ganz klar sagen, die extreme Veränderung, also heute versus, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren, ist der externe Einfluss und Druck auch auf Brautpaare durch Social Media. Weil man natürlich einfach sehr viel Inspirationen kriegt, das ist einerseits gut, aber wenn man nicht den Schritt zurück macht und sich erstmal fragt, was man denn eigentlich selbst will, sorgt das auch schnell dafür, dass es Brautpaare natürlich mal überfordern kann, weil irgendwie der Instagram-Algorithmus lernt sehr schnell und wenn dann die Verlobung stattgefunden hat und eine Braut sich nach und nach für so Themen interessiert, dann ist wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden der gesamte Feed mit Hochzeitsthemen voll. Und da muss man, glaube ich, als Brautpaar im Allgemeinen erstmal den Step back machen und sagen, hey, was sind denn irgendwie so unsere Prios und was ist uns wichtig? Weil das Tückische ist ja, an den Dingen sind halt in der Regel keine Preisschilder dran. Und da denkt man erstmal irgendwie alles machen zu müssen und das, ja, wird am Ende nicht möglich sein, weil die Zelle im Excel-Chart wird einem wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Spaß machen, wo die Summe gezogen wird.
Absolut, definitiv. Aber das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, gerade das mit Social Media und dass die Leute halt auf einmal wirklich eine ganz andere Erwartungshaltung haben und das Gefühl haben, sie müssen so eine Hochzeit jetzt ausrichten, sonst ist halt irgendwie die Hochzeit nicht gut genug oder sonst fehlt was, sonst und das ist halt wirklich ja auch ich will nicht sagen gefährlich, aber es nimmt einem auch so ein bisschen Individualität und das ist ja wirklich eigentlich sehr, sehr schade. Markus, wie ist das denn bei dir? Immer wenn ich sage Markus, habe ich das Gefühl, wir sind bei Lanz und Precht. kennst du den Podcast?
Karin, wo erwische ich dich heute?
Ja, genau. Ich bin in der Küche heute gerade. Erzähl mir doch mal, wie ist das denn bei dir, also wenn wir über das Thema, weil ich das gerade bei mir habe, Kreativität. Woher nimmst du dir deine Kreativität? Also wenn du mal irgendwie neue Impulse brauchst oder wenn du an deiner Arbeit auch vielleicht etwas verändern möchtest oder willst du manchmal überhaupt oder bist du festgesetzt, hast so deinen Plan und der läuft gut und das halt mittlerweile seit über 20 Jahren. Ich meine, der Erfolg gibt dir ja recht, egal was du machst und wie du es machst, aber mich würde halt interessieren, wie machst du das denn?
Also der Plan läuft gut, aber ich glaube vor allem, weil ich den Plan immer hinterfrage und immer auch in Nuancen anpasse. Das sorgt dann nicht dafür, dass jetzt, weiß ich nicht, alle zwei Monate meine Website oder irgendwelche Fragebögen, die ich an Brautpaare verschicke, komplett anders aussehen. Aber es sind immer die, ja, tausend kleinen Schräubchen, wo man mal an der einen oder anderen Schraube dreht und das dann einfach optimiert. Das kann mal durch Austausch mit anderen DJs passieren. Ehrlicherweise gar nicht so ausschließlich und gar nicht ständig. Und ich finde es manchmal, wundere ich mich fast, wie wenig sich Kollegen über manche Dinge Gedanken machen.
Stimmt.
Das sorgt aber auch dafür, also das liegt natürlich auch daran, es ist schon ein Unterschied, ob du das hauptberuflich machst und darauf angewiesen bist und dir dadurch aber natürlich auch, ja, die 40 Stunden, wo andere Menschen ins Büro gehen, pro Woche Gedanken machst, wie du Dinge für deine Brautpaare, aber auch für dich selbst irgendwie optimieren kannst, sei es jetzt irgendwie der Aufbau von Technik oder Marketingthemen oder steuerliche Themen. Also da versucht man natürlich immer, Prozesse einfach zu optimieren, um dann, immer für den Moment das bestmögliche Ergebnis rauszubekommen. Und natürlich, was jetzt das Musikalische angeht, da besteht absolut Austausch mit vielen anderen DJs, tatsächlich da noch teilweise auch in ganz klassischen Facebook-Gruppen, aber auch in WhatsApp-Gruppen.
Ehrlich?
Ja, das gibt es alles noch. Wir haben zwar immer den Ansatz, bringt man das mal irgendwie auf den nächsten Level und macht irgendwelche Discord-Gruppen auf, aber irgendwie ist man schon tendenziell noch an der Stelle, wo man dann irgendwie am Ende doch immer bei WhatsApp oder Facebook landet. Und Facebook hat dann einfach den Vorteil dieser Durchsuchbarkeit, ne? Also, ja. dass man da halt einfach dann auch nochmal, hey, wir haben doch mal vor 3 Jahren zu der und der Sache geschrieben. Und bei Facebook findest du das noch, in einem WhatsApp-Chat, good luck, ne?
Ja. Wie kann man sich das so ganz operativ vorstellen? Das heißt, ihr seid dann in dieser Facebook-Gruppe und dann schreibt einer, ey Leute, ich habe mal den Song ausprobiert von Natasha Bedingfield, Unwritten. Ich sag euch eins, das Ding kracht gerade so durch die Decke, wird gehypt, müsst ihr mal testen und ihr nehmt das dann mit in euer Programm auf oder schickt ihr euch Videos oder wie läuft das ab?
Tatsächlich unterschiedlich. Also sowas passiert mal auf dem kleinen Dienstweg, dann eher in der WhatsApp-Gruppe. Ey, ich habe hier den und den Remix ausprobiert, hat super funktioniert. Probiert doch auch mal so ungefähr. Aber gerade in dieser Facebook-Gruppe, die ist gar nicht so groß. Das sind, glaube ich, bundesweit 30, 35 DJs aktuell. Haben wir eine Geschichte, die nennt sich Donnerstagsspiel. Und da wird jeden Donnerstag ein Song gepostet. Das kann der neue virale Song sein, aber das kann auch genauso ein Song von vor 30, 40 Jahren sein. Und jeder der 35 muss im Anschluss einen Song posten, den er potenziell entweder gerne in der Vergangenheit danach gespielt hat oder natürlich hat man den Effekt, dass wenn die ersten 10, und die dürfen sich nicht doppeln, wenn die ersten 10 den Song gepostet haben, dann kommt man so ein bisschen mehr in die Schiene, wo man dann auch mal sagt, so, ach ja, den er genannt hat, den hätte ich auch gespielt und den auch schon. Jetzt schaue ich mal, was sonst noch passt. Und am Ende hast du halt 34 Vorschläge zu diesem Song. Und es ist halt schon immer super interessant, weil es gibt natürlich immer die Ansätze, wo man sagt, hey, ich bleib in diesem Genre, in dieser Energie, in dieser Geschwindigkeit drin oder ich bleib in der Energie und der Geschwindigkeit drin, aber mach trotzdem einen Genrewechsel in einen anderen Bereich, weil das ist auf Hochzeiten natürlich durchaus gefragt. Ich glaube, mein Job, unser Job ist immer die Mischung aus Erfahrung. Ja, ich habe irgendwie 800 Hochzeiten gespielt in meinem Leben. Das würde Wahnsinn. Mir aber nichts bringen, wenn ich an dem Abend nicht hinschauen würde und nicht empathisch wäre und nicht die Situation immer beobachten würde. Und da gibt es vielleicht eben durchaus die Stelle, wo ich sage, hey, der Song, der funktioniert jetzt gerade noch gut, aber ich bin an der Stelle, wo ich aus diesem Genre raus muss. Und dann wird es eben auch interessant zu sagen, ja, normalerweise mache ich so oder so oder so weiter, aber heute glaube ich, ja, muss ich mal anders abbiegen. Ne? Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo zum Beispiel dieser Austausch in der Gruppe super wertvoll ist. Da geht es aber natürlich auch gar nicht nur oder immer nur um Musik, sondern auch manchmal um technische Themen. Thema Funkmikro ist sicherlich auch eins, was dir sehr bekannt ist. Mal, hey, bin und der in der und der Location jetzt für nächstes Jahr angefragt, wie ist denn da die Situation? Und dann sagt auch mal vielleicht irgendein Kollege, hey, Hand hoch, am besten nimmst du den Job gar nicht an, weil die haben da ja Schrott an der Decke hängen und den musst du leider nutzen und zusätzlich liegen sie noch mit dem nächsten Nachbarn vor Gericht so ungefähr. Also der Austausch ist da wirklich cool. In jegliche Richtung gegeben.
Ja, mega, mega. Also das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem sehr gesunden Austausch, nach einem guten Miteinander und ich glaube, das ist halt auch super wichtig, denn ja, wir haben alle irgendwie keine direkten Arbeitskollegen, die wir täglich irgendwie neben uns im Büro sitzen haben oder an der Baustelle oder beim Bäcker oder wo auch immer, sondern bei uns ist es immer wechselt und da ist es ja schön, sich irgendwie zusammenzutun, auszutauschen und dort sich weiterzubilden und zu entwickeln. Was mich
absolut, Karim, da muss ich noch ganz kurz rein, weil den Gedanken habe ich eben noch vergessen. Gerne. Austausch mit DJs, super wichtig. Thema Inspiration oder auch irgendwie ja Weiterentwicklung, sowohl persönliche als auch irgendwie Business-Weiterentwicklung, ist ganz klar aber auch immer der Austausch mit anderen Gewerken. Ja. Hochzeitsplaner, Planerin. Wir haben uns schon mal ausgetauscht, allgemein Fotografen, Fotografinnen, weil die das ganze Thema Webauftritt, Instagram etc. sehr, sehr professionell betreiben. Also da finde ich es auch genauso wertvoll, sich mit ja erstmal fremden Dienstleistungen auseinanderzusetzen und auszutauschen. Das ist sicherlich auch noch ein wichtiger Punkt.
Absolut. Und ich finde, ich sehe auch immer wieder ganz viele Parallelen bei ganz vielen Gewerken und da macht es total Spaß und vor allen Dingen, man kriegt vielleicht auch nochmal einen anderen Gedankenimpuls. Ich meine, wir beide haben uns auch mal, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, mal gesehen bei der OMR. Und ich finde sowas zum Beispiel auch für uns Hochzeitsdienstleister, das sind halt einfach neue Eindrücke, die man mitnimmt. Und auch wenn man vielleicht auf den ersten Blick sagt, ja gut, was habe ich jetzt davon? Aber im Nachgang passiert schon immer eine Menge und ich finde solche Impulse unglaublich wichtig für unser Berufsfeld und auch für die ganze Hochzeitsbranche. Auch wenn das jetzt ein bisschen hochtrabend klingt, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich würde gerne von dir wissen, wenn jetzt die Brautpaare dich hier so hören, so sympathisch. Ich meine, wir packen natürlich deine Homepage auch in die Shownotes und die finde ich wirklich unfassbar gut. Also die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und das ist jetzt nicht irgendwie, weil du gerade jetzt mein Gast und mir hier gegenüber bist. Dankeschön. Ich meine, würde ich sie nicht schön finden, würde ich es gar nicht erwähnen, aber ich finde sie wirklich herausragend. Da kann man wirklich mal einen Blick drauf werfen. Also kann ich euch empfehlen, macht kurz Pause, schaut sie euch an, schaut doch gerne auf Instagram vorbei. Aber wenn ich jetzt als Brautpaar sage, Mensch, den Markus, den würde ich gerne kennenlernen. Wie ist denn so der Ablauf bei dir allgemein? Wie kann man dich denn buchen? Kann man dich überhaupt noch buchen fürs nächste Jahr? Wie sieht dein Kalender aus? Was mache ich als Brautpaar jetzt, um Markus auf meine Hochzeit zu ziehen, damit er mir die geilen Malle-Hits um die Ohren schlägt?
Ja, also tatsächlich ist mir persönlich ist am liebsten, wenn ihr über meine Website geht und das Kontaktformular ausfüllt, weil dann habe ich erstmal alle relevanten Infos beisammen, weil manchmal, wenn es per E-Mail oder per WhatsApp ist es so, hey, hast du im August 2025 noch frei oder und dann weiß ich aber nicht, was ist der genaue Termin oder wo wird denn überhaupt gefeiert, weil manchmal habe ich vielleicht die Situation, also es ist auch immer ein bisschen eine logistische Frage, ne? Wenn ich jetzt irgendwie samstags 600 Kilometer entfernt gebucht bin, dann weiß ich irgendwie, oh, es wird schwer, 300 Kilometer in die andere Richtung am Freitag zu spielen. Also über die Website habe ich erstmal alle relevanten Infos zusammen und dann komme ich. Also ich melde mich immer schnell. Also ich bin ich bin schlecht darin, mal irgendwie mein Handy lange zur Seite zu legen oder auch mein MacBook nicht aufzuklappen. Also ihr hört da allerspätestens innerhalb von 24 Stunden was von mir. A, ob der Termin frei ist. Oder wenn nicht, ich bin sehr gut vernetzt im DJ-Bereich, dann ist es eben auch, und ich habe auch Einblick in Buchungskalender von guten Kollegen, dann ist es eben manchmal auch die Situation, dass ich zumindestens anbiete, dem Brautpaar einen guten Kollegen empfehlen zu können. Jetzt spielen wir mal das Szenario durch. Ich bin frei an dem Tag und ja, es gibt freie Termine in 2025 noch.
Jetzt hörst du gerade an tausenden Menschen, die gerade mit ihren Kopfhörern durch die Gegend laufen, eine große Erleichterung. Was machen wir jetzt?
Genau. Ihr bekommt dann als Brautpaar eigentlich letztendlich eine E-Mail von mir, wo ich erstmal alle wichtigen Infos nochmal runterschreibe, meine Preisliste verlinke. Ich blogge den Termin dann immer bis zum Folgeabend. Wobei, bis zum Folgeabend bitte ich das Brautpaar, sich über einen Calendly-Link dann ein Kennenlernen bei mir einzubuchen. Also die haben dann praktisch in meinen Kalender, ich glaube, die nächsten 7 oder 10 Tage Einblick. Und darum bitte ich sie tatsächlich, wenn sie Interesse haben, sich tatsächlich dieses Kennenlernen einzubuchen. Und entsprechend blocke ich dann natürlich auch den Termin weg. Und in diesem Kennenlernen, das dauert in der Regel irgendwie, ich sage jetzt mal grob eine Dreiviertelstunde, lernen wir uns kennen, unterhalten uns über den Musikgeschmack der beiden, über die Konstellation in der Location, wenn ich sie vielleicht auch nicht kenne, was jetzt nicht so häufig vorkommt, aber kann immer mal sein. Gibt ja auch immer irgendwie auch mal Off-Locations, die vielleicht normalerweise gar nicht für Hochzeiten genutzt werden. Und dann ist es eigentlich eher ein lockeres Kennenlernen, als dass wir jetzt super ins Detail gehen, was Musikwünsche oder No-Gos angeht. Aber ja, man tauscht sich natürlich auch sicherlich so 10, 15 Minuten über das Thema Musik aus. Ich frage natürlich auch immer, hey, kommt ihr irgendwie mit anderen Dienstleistern gut voran? Kann ich da irgendwie weiterhelfen? Also es ist so eine Mischung aus, wir lernen uns erstmal kennen und klären aber schon auch nochmal so die wichtigsten Punkte, damit ich dann im Anschluss an das Gespräch nochmal das ganz konkrete Angebot schicken kann. Und das hat dann auch nochmal eine Gültigkeit von 7 Tagen. Ja, und für den Fall, dass das Brautpaar dann bucht, was, wenn wir uns kennenlernen, ja, tatsächlich so in, ich führe da keine Statistik über, aber ich würde sagen, so in 8 bis 9 von 10 Fällen bucht das Brautpaar dann eben. Und cool, dann gibt's von meiner Seite aus eine Auftragsbestätigung, eine Anzahlungsrechnung, etwas, was ich allen Brautpaaren auch immer sehr ans Herz lege, für alle anderen Dienstleister, damit man einfach diesen bürokratischen Schritt geht und die Sicherheit beidseitig hat, ja, dass es eine Buchung ist sozusagen. Ja, und ab diesem Tag stehe ich dem Brautpaar bis zum Tag selbst inklusive selbstverständlich zur Verfügung. Manchmal machen wir eine kleine WhatsApp-Gruppe oder relativ häufig mittlerweile, wo man dann einfach mal Kleinigkeiten regeln kann. Da ist der, ich nenne es jetzt mal Betreuungsaufwand, durchaus ein bisschen unterschiedlich. Mit manchen Brautpaaren bin ich einmal die Woche in Kontakt bis zur Hochzeit, mit anderen Brautpaaren vielleicht nur einmal pro Quartal. Also das ist auch immer so, ja, wie da der Bedarf ist. Yeah. Manche oder einige werden ja auch von Hochzeitsplaner oder Planerinnen begleitet. Da kommen dann vielleicht weniger Fragen in meine Richtung auf. Das ist fallweise dann völlig unterschiedlich.
Wann sollte man dich anfragen? Also sollten die Brautpaare vielleicht auch schon für 26, wenn sie jetzt sagen, Mensch, wir wollen im Juni, im Samstag schon anfragen, oder gibst du so weit im Voraus gar nicht die Termine frei? Wie ist es jetzt in 25 oder wie ist es mit Spontanterminen? Was würdest du empfehlen?
Also ich würde empfehlen, dass sie dann anfragen, wenn sie ihren Termin konkret wissen. Aber ja, dann auch direkt. Das soll gar keine Panikmache sein, aber ich habe ein schönes Beispiel. Gestern Abend, Sonntag, also wir nehmen jetzt montags auf. Sonntags ist immer irgendwie ein Anfragetag. Da kannst du wirklich die Uhr nachstellen, dass Brautpaare irgendwie sonntags zwischen 19 und 22 Uhr vielleicht irgendwie parallel zum Tatort oder wozu auch immer, sich darum kümmern, und da kommen immer Anfragen, und ich habe jetzt gestern so einen Fall gehabt, 20.06.26, den muss ich gleich noch antworten, wo man so denkt, wow, das ist echt früh, aber der ist eben schon weg, der Termin. Ne? Also ja, das ist ein schönes Beispiel, das ist jetzt auch so ein bisschen so ein Datumsspiel, 20.06.26, die werden immer sehr früh angefragt. Ja. Gleichzeitig habe ich letzte Woche eine Anfrage für den 18. Oktober bekommen, 24. Das ist ein Freitag, der ist noch frei bei mir. So gesehen ist die Antwort, das kann gut gehen. An Samstagen würde ich sagen, gerade in der Hauptsaison besser, ja, so früh wie möglich anfragen. Aber umgekehrt finde ich, ich nehme jetzt auch nochmal von vor 14 Tagen eine Anfrage. Wir heiraten an einem der drei Samstage im Juni 2027. Also drei von vier haben sie mir irgendwie vorgegeben. Das wird sich aber erst irgendwie im Januar entscheiden, welche Location es sein wird. Ich blocke jetzt niemandem drei Samstage in 2027 für 5 Monate weg. Das kann ich einfach nicht.
Ist ja Quatsch.
Zwar,
ja.
Das heißt jetzt nicht, dass ich ständig 2027er Anfragen kriege. Nein, aber damit will ich sagen, es macht erst Sinn, dass Brautpaare Dienstleister kontaktieren, wenn sie ihren eigenen Termin konkret wissen. Sobald sie den wissen, sollten sie aber auch anfragen. So wäre meine Empfehlung.
Finde ich sehr fair, und das, was du gesagt hast, sowas birgt ja auch immer Gefahren, so einfach irgendwelche Termine, die nur so halb gar sind, und dann werden die irgendwie doppelt belegt oder so. Also sowas würde ich auch wirklich nicht empfehlen, sondern auch für das Brautpaar, um ein bisschen Klarheit zu haben. Es ist erstmal wichtig, den Tag für sich selbst safe zu beschließen und dann die nächsten Schritte einzuleiten. Das ist einfach das Beste für alle.
Ja, es gibt vielleicht eine Ausnahme, wo man jetzt sagt so, hey, wir haben in der Location die zweite Option, aber die hätten wir gerne, und das andere Brautpaar entscheidet sich jetzt übermorgen. Sowas ist fein, aber halt nicht so, unser Termin ist noch 3 Jahre weg und wir schwanken auch noch zwischen 5 Locations. Das ist nicht die Stelle, wo man Dienstleister anfragen sollte.
Absolut. Lieber Markus, wir machen jetzt eine klitzekleine Pause. Markus hat sich vorhin noch lustig über mich gemacht. Und zwar, ich mache immer, jetzt kommt gleich ein kleiner Werbeblock. Und zwar, ich mache immer dann die Pause, wenn mein Zoom-Call, also beziehungsweise das läuft nach 40 Minuten ab. Und da muss ich halt eine neue Anfrage schicken. Und dann hat er sich über mich lustig gemacht. Hat er gesagt, Mensch, mittlerweile müsste es doch eigentlich reichen für einen ordentlichen Zoom-Account oder so ähnlich. Dafür reicht es nicht, aber dafür kriegt ihr jetzt eine kleine Werbung eingespielt. Wir hören uns gleich wieder. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ihr habt es gehört, 16.11. unsere Dienstleisterveranstaltung. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt und egal, wo ihr herkommt, aus welchem Gewerk, wir freuen uns. Wir haben wirklich ein richtig, richtig cooles Line-Up und jeder Einzelne, der da ist, wird auf seine Kosten kommen. Jetzt kommen wir aber wieder auf ganz andere Kosten, und zwar auf die, oh Gott, das sind ja Wortspiele hier, Mensch, muss man bald ins Fernsehen, glaube ich, das läuft hier langsam richtig gut, und zwar auf deine Kosten, lieber Markus. Ich würde dich gerne mal etwas fragen bezüglich der Kosten, was eine Hochzeit angeht, und zwar jetzt nicht direkt, was deine angeht, aber was würdest du Dienstleistern empfehlen? Sollte man sowas nach draußen kommunizieren? Sollte man das eher erklären vor dem Brautpaar? Schreibt man sowas auf seine Homepage? Oder hast du doch eine Einschätzung oder eine Meinung zu? Wie siehst du das?
Also die Meinungen gehen da natürlich sehr auseinander. Ich finde, es ist wichtig, dass ein Brautpaar, bevor es mich kennenlernt, sehr konkret weiß, was es kosten wird, mich zu buchen. Sprich, wenn ich eine Anfrage bekomme und der Termin frei ist, schicke ich dem Brautpaar meine Preisliste zu, wo das alles sehr transparent, also die einzelnen Pakete, die möglich sind, das sind im Kern Geschichten, DJ ohne Technik, DJ mit Technik, ein in meinem Fall 7-Stunden-Paket, welches natürlich am Abend völlig flexibel verlängert werden kann. Und auch eventuelle Reisekosten sind da natürlich ganz transparent, inklusive Übernachtung etc. Ich finde das wichtig, weil es aus meiner Sicht nichts bringt, wenn man sich kennenlernt, eine Dreiviertelstunde unterhält, alles super ist, sich sympathisch ist, der Musikgeschmack irgendwie gut matcht, man sich das beidseitig sehr gut vorstellen kann, bis man zu der Stelle kommt, wo das Brautpaar vielleicht einfach ganz andere Preisvorstellungen hatte, was völlig fein ist, aber dann wirklich für beide Parteien einfach verschwendete Zeit darstellt. So gesehen mache ich persönlich es so, dass ich es einfach transparent vor dem Kennenlernen dem Brautpaar zukommen lasse. Ob das jetzt ich kenne auch Kollegen, die sagen, nein, wenn ich meinen Preis schicke, dann buchen die mich nicht. Aber wenn ich die erstmal im Gespräch habe und davon überzeugen kann, dass ich der Richtige bin, dann sieht das schon ganz anders aus. Mag sein. Ich bin aber in diesen Kennenlernen oder ich möchte nicht da der Verkäufer sein, der irgendwelche Knöpfe beim Brautpaar drückt, damit er sie davon überzeugt, dass ich irgendwie der Richtige bin. Das heißt nicht, dass ich das nicht total wichtig finde, dass man sich sympathisch ist, dass es irgendwie matcht. Da wiederhole ich mich. Aber ja. Ich möchte da keine Verkäufertricks. Und es gibt ganz viele, die das anders sehen und sagen, nee, ich habe da bei dem und dem jenes Seminar gemacht und seitdem ich das jetzt so tue, ist meine Abschlussquote um 20% hochgegangen. Ich halte das da recht einfach. Ich finde, man muss sich offen und ehrlich kennenlernen und mit offen und ehrlich meine ich das beidseitig. Ich möchte auch kein Brautpaar gegenüber sitzen haben, was sagt, nee, du Ballermann und Schlager finden wir ganz schlimm, aber zwei Tage vor der Hochzeit bekomme ich eine Liste, die irgendwie zu 50% aus Ballermann-Musik besteht. Also das sage ich den beiden auch direkt im Kennenlernen-Gespräch. Hey, es ist wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander reden, weil nur so können wir rausfinden, ob das zwischen uns gut passt. Das klingt jetzt übrigens hier alles so, als ob ich hier irgendwie in 8 von 10 Fällen dabei rauskomme, oh, das passt irgendwie nicht gut. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Also dadurch, dass ich auch auf meiner Website, glaube ich, schon wirklich ehrlich und authentisch rüberbringe, wofür ich irgendwie der Richtige bin, kommt das super selten vor, dass ich in Gespräche reingehe, wo ich hinterher sage, oh, das hat ja jetzt hier irgendwie gar nicht gepasst, ne?
Ja, absolut. Also wenn ich vielleicht auch noch mal einen Tipp geben kann, auch an alle Dienstleister da draußen, die vielleicht gerade genau an diesem Thema sind. Ich glaube, da gibt es auch wirklich kein richtig und kein falsch und jeder muss da auch so ein Stück weit für sich sein System finden. Man kann sich natürlich was abschauen bei anderen oder gucken, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Ich mache es beispielsweise genau so, wie du es gesagt hast. Das heißt, ich sage den Preis immer erst, nach dem Gespräch, also nach dem Kennenlernen, kommen wir dann zu dem Thema Preis und sprechen dann darüber. Und ich habe damit tatsächlich auch gute Erfahrungen. Allerdings, wie du schon gesagt hast, gibt es nicht den einen Weg, wo man sagt, Mensch, so oder so musst du es machen. Und ich kann dir wirklich für alle Seiten einfach auch gute Argumente bringen, was Sinn macht, was weniger Sinn macht. Wichtig ist am Ende des Tages, dass das Brautpaar sich irgendwie auch damit wohlfühlt und dass man selber auch in den Spiegel schauen kann, dass man weiß irgendwie, okay, so wie ich es mache, so fühlt sich das fair und gerecht an. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, und am Ende muss man natürlich auch schauen, was einem liegt. Ne? Es fängt mal an damit, ich habe logischerweise während Corona mit Zoom-Calls angefangen, weil irgendwie persönliche Treffen nicht möglich waren. Ja. Damals war ich noch an der Stelle, und da sind wir an der Stelle, hinterfragen und Dinge ändern. Damals war ich der weltgrößte Verfechter, dass ich gesagt habe, nein, ohne ein persönliches Kennenlernen geht das nicht und ein Zoom-Call reicht nicht aus. Ich bin immer noch an der Stelle, wo ich sage, ein Telefonat reicht nicht aus, aber ein Zoom-Call ist wirklich sehr nah an dem persönlichen Kennenlernen dran, macht es sehr viel flexibler für alle Beteiligten. Ich habe auch häufig natürlich Paare, wo beide berufstätig sind und die sich dann vielleicht von unterschiedlichen Stellen in den Zoom-Call einwählen. Und allein sowas macht es super praktisch. Und bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, ich hatte vorher habe ich 10 Paare getroffen, physisch, und habe 9-mal eine Zusage bekommen. Und jetzt treffe ich 10 Paare in einem Zoom-Call und bekomme 9-mal eine Zusage. Ich kenne andere Kollegen, die sagen, oh ja, früher haben mir 8 von 10 zugesagt. Seitdem ich Zoom-Calls mache, sind das nur noch 3 von 10. Sind wir an der Stelle für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber hoch individuell, und damit würde ich dem Kollegen natürlich immer sagen, ja, dann mach jetzt wieder physische Treffen, weil irgendwie scheint dir das mehr zu liegen. Du kannst da irgendwie besser einen Draht aufbauen oder das Paar kennenlernen. So gesehen, ja, bin ich da auch der Letzte, der sagt, nee, mach das so und so, weil das ist der einzig richtige Weg, ne?
Absolut, absolut. Das sehe ich auch genauso. Und vor allen Dingen, wir sind ja auch alle in einem Prozess, und man kann sich ja auch wirklich Sachen mal mitnehmen und Sachen mal ausprobieren oder sich versuchen, gerade in so einer Diskussion, sich in die Rolle von seinem Gegenüber hineinzuversetzen. Und wie gesagt, man kann wirklich für alle Seiten gute Argumente finden. Wichtig ist am Ende, wie du schon gesagt hast, wo ist der Ertrag am besten für mich? Was funktioniert für mich am besten?
Absolut.
Lieber Markus, ich würde mit dir gerne ein kleines Spiel spielen. Bist du bereit?
Ich bin gespannt.
Bist du ready?
Klar, schieß los.
Bist du ready? Okay. Also, ich werde dir hypothetische Situationen vorlegen, und du musst mir einmal blitzschnell mitteilen, wie du mit diesen Situationen umgehen würdest. Bist du ready?
Ja. Ich bin gespannt. Okay.
Folgende Situation. Die Braut wünscht sich einen Song, der gerade die Stimmung auf der Tanzfläche original zerstören würde. Und das weißt du auch. Was machst du?
Ja, das kann ich direkt für Braut und Gäste eigentlich mit entscheiden. Wobei die Braut ist natürlich wichtiger.
Eben.
Ich würde sie schon darauf hinweisen, dass ich sage, hey, wenn du das jetzt unbedingt willst, dann tue ich das. Ich bin mir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sicher, dass es die Stimmung deutlich runterziehen wird. Ist es eine Option, dass wir das ein bisschen nach hinten schieben? Oder muss es aus irgendeinem Grunde unbedingt jetzt sein? Wenn sie sagen würde, hey, das muss jetzt sein, es gibt ja teilweise triftige Gründe. Also sagen wir mal jetzt, die Braut ist nur der Überbringer und weiß halt, die Oma muss jetzt in 5 Minuten nach Hause gehen, weil die kann nicht mehr, die ist müde und das Taxi wartet auch schon draußen. Die wollte aber einmal am Abend für mich soll's rote Rosen regnen hören. Dann spiele ich das dann, und jeder der anderen Gäste wird verstehen, dass das jetzt für die Oma passiert ist, weil ich hoffe, dass sie dann zu diesem einen Lied auch auf die Tanzfläche geht. Und dann muss das jetzt passieren. Es gibt also Gründe, wo ich sage, hey, okay, wenn die Braut jetzt nur meint, ach, es wäre jetzt kultig, mitten in der Party mal plötzlich Tommy von Annemai Kantreit oder Angels von Robbie Williams zu hören, dann würde ich sagen, hey, lass uns das doch nach hinten verschieben, weil da ist es viel besser platziert und es wird viel besser funktionieren, als wenn wir jetzt die Energie von jetzt auf gleich hier völlig runterziehen.
Okay, smart gewesen. Ich habe
nicht ganz so schnell geantwortet, aber
nee, absolut. Lustig. Ja, nee, finde ich gut. Also machst du genau richtig. Okay, die nächste Situation. Die Technik fällt plötzlich aus, und dafür habe ich gleich auch nochmal eine kleine Anekdote. Die Technik fällt plötzlich aus, und du hast nur noch dein Smartphone. Wie rettest du die Party?
Okay, ich klopfe auf alles Holz, was hier um mich herum vorhanden ist. Ist mir zum Glück noch nie passiert. Tatsächlich würde ich sagen, hey, hier geht gerade gar nichts mehr. Nehmen wir einfach mal externe Einflüsse. Keine Ahnung, ein Gast schüttet mir einen halben Liter Pilz über meinen Controller, dann würde ich sagen, hey, ihr müsst jetzt hier mal kurz 3 Minuten selbst klarkommen. Hier ist mein Smartphone, singt dazu, ich stelle das auf so laut wie möglich, renne jetzt zum Auto und hole meinen 2. Controller oder auch wahlweise die 2. Box, je nachdem, was in dem Szenario kaputt gegangen ist, und dann geht's hier in 5 Minuten weiter. Geht auf keinen Fall nach Hause, die Party ist nur für einen kleinen Moment unterbrochen. Ich gebe Gas, bis gleich.
Ah, okay, du hast also Ersatzequipment auch irgendwie immer am Start.
Ja, ich habe Backup-Equipment immer im Auto. Ah, das ist geil. Nicht eins zu eins das, was ich, weil das wäre allein platztechnisch nicht möglich, aber so ausreichend, dass also die Party dadurch nicht beeinträchtigt ist.
Ah, cool, okay. Ja, wir hatten jetzt am Wochenende in Melle während der Trauung im Gut Ostenwalde ganz, ganz tolle Trauung. Grüße an Aline und Yannick. Und da war während der Trauung hatten wir Stromausfall in der kompletten Ortschaft. Das bedeutet, die Musik war aus. Wir waren während der Trauung und nach dem Ringtausch sollte halt ein Lied gespielt werden. Und gerade während, dann war das Eheversprechen, das Brautpaar hat sich gegenseitig etwas gesagt. Und dann kommt die Sängerin zu mir und sagt, wir haben keine Musik, wir haben keinen Strom. Und dann ist es natürlich cool, wenn du diese, ich habe diese Bose S1 Boxen, dann konnte ich die Lieder halt einfach schnell, die sind ohne Strom und dann konnte ich halt die Lieder schnell runterladen. Und wirklich, und das ist das Coole an einer freien Trauung, kurz bevor es dann wirklich weiterging und ich habe die Lieder runtergeladen, hätte die dann abspielen können, während die das Eheversprechen gemacht haben, ohne dass das jetzt auch jemand merkt, weil ich habe immer mein Smartphone direkt auf meinem Rednerpult und kann das dann so ein bisschen alles steuern, weil manchmal muss ich ja auch die Musik abspielen. Und dann kurz davor hatten wir wieder Strom und wir konnten Gott sei Dank die Trauung final durchführen. Aber das sind natürlich dann echte Momente, wo es dann gilt, ruhig zu bleiben, wie Feuerwehrmann Sam sagen würde, besonnen zu reagieren und versuchen dort irgendwie echt das Beste draus zu machen. Ist dir schon mal sowas passiert, irgendwie in irgendeiner Art? Du sagst es nicht, ne?
Ich hatte, also das Thema Stromausfall habe ich jetzt eben nicht bedacht, weil du eher von kaputter Technik gesprochen hattest oder defekter. Ja. Ich hatte mal bei einem Firmen-Event in einer Messehalle tatsächlich, da war für 20 Minuten überhaupt kein Strom in der gesamten Messehalle, was dann in der Regel an den Caterern liegt, die irgendwie 8 Wärmeplatten parallel anmachen und dann irgendwelche Sicherungen rausschießen. Kurioserweise, jetzt auch im DJ-Bereich tut sich da was. Also übrigens jetzt schon fürs Licht gesprochen, das ist alles akkubasiert bei mir. Also Licht wäre weiter im Raum bei Stromausfall. Und seit ja tatsächlich 3 Monaten habe ich einen Controller, den benutze ich tatsächlich nur als Backup-Controller, weil das ist eher so ein kleines handliches Ding. Das Ding nennt sich Omnis Duo von Pioneer oder die neue Marke heißt ja Alpha Theta. Der ist tatsächlich akkubasiert. Ah, okay. Sprich, 5 Stunden lang kann ich damit stromlos, also was auch cool ist, mal bei einem Sektempfang oder so, weil du gar nicht mehr an Strom gebunden bist, eben auflegen. Und ja, für den Fall käme das zum Einsatz. Aber toi toi toi, in Locations, also im Hochzeitszusammenhang, hatte ich bisher noch nicht die Thematik Stromausfall. Und wenn, dann mal irgendwie für 10 Sekunden oder so. Sowas gibt's natürlich mal, ne, dass irgendwo eine Sicherung rausfliegt, aber das ist dann in der Regel auch sehr schnell behoben.
Okay. Die nächste Situation, bist du bereit?
Ja.
Der Vater der Braut, der natürlich eine ganz bedeutende Rolle hat, hat an dem Abend sich ein bisschen zu viel vorgenommen und das ein oder andere Getränk schon intus und ist sich selber auch seiner DJ-Künste bewusst und auch sein Musikverständnis vielleicht auch ein wenig überschätzt, rückt dir von Mal zu Mal immer mehr auf die Pelle, fängt auch schon an, hin und wieder mal auf ein Knöpfchen drücken zu wollen und du merkst, diese Situation könnte sich unangenehm weiterentwickeln. Wie löst du dich daraus?
Freundlich, aber bestimmt.
Ja.
Also, und das kann ich auch wieder pauschal für alle sagen, das ist wirklich völlig egal, ob es jetzt Brautvater oder der Onkel oder sonstige Gäste oder auch das Brautpaar. Ich möchte nicht, dass mir jemand in mein Mischpult greift und irgendwelche Knöpfchen drückt, weil am Ende kriegen ja die anderen 100 Gäste, die gerade auf der Tanzfläche oder vielleicht auch mal im Raum nebenan sind, nicht mit, warum der Song jetzt stoppt oder auch die sagen, ja, darf ich jetzt hier mal 5-mal scratchen oder so. Das sage ich, das können wir gerne irgendwie ein andermal machen, aber jetzt nicht während einer Party. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass gerade Gäste mal verstehen, dass so eine Hochzeit viel Geld kostet. Und das geht auch Thema Hochzeitsspiel. Ich hatte neulich eine Hochzeit, wo um 10 Uhr der Öffnungstanz sein sollte und plötzlich kamen Gäste und das Brautpaar war bereit und wollte loslegen. Und dann hieß es, ja, wir haben aber noch ein paar Spiele und ich weiß auch, dass das Brautpaar da nicht super heiß drauf war und sie haben 50 Minuten lang Spiele gemacht, also 50 Minuten lang plötzlich für Spiele gesorgt, an der Stelle, wo das Brautpaar eigentlich mit der Party anfangen wollte. Und ich sage mal, das ist eine Hochzeit, ohne dass ich jetzt dir im Detail sagen kann, die hat auf jeden Fall mal, sagen wir mal, 30.000, 40.000 Euro gekostet. Und wenn du jetzt mal annimmst, dass diese Hochzeit, die waren vielleicht 12 Stunden vor Ort und dann sagen wir mal, die Hochzeit hat 36.000 Euro gekostet, weil es jetzt fürs Rechenbeispiel schön passt, dann hat diese Stunde Spiele das Brautpaar 3.000 Euro gekostet und zwar mit Dingen, die ihnen nicht sonderlich gefallen hat. Also deswegen, das ist schon, glaube ich, wichtig, dann auch Gästen, und ich nehme jetzt in dem Fall mal auch den Brautvater als Gast, da einfach bestimmt zu sagen, ja, bis hierhin und nicht weiter. Und ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich noch nie in meinem Leben alkoholisiert war und irgendwie zum DJ gerannt bin und sagte, mach mal das und das. Du auch, sehr schön.
Das war meine Rolle.
Der Erste, der da Verständnis für hat, aber ich bin auch der Erste, der sagt, ja, wäre ich derjenige, ist das auch völlig okay, in die Schranken gewiesen zu werden, weil sonst geht's in eine Richtung, die halt unschön ist.
Ja, das stimmt. Also kann ich total, total nachvollziehen. Völlig richtig. Okay. Die Gäste kommen nicht so richtig in Schwung. Draußen sehr schönes Wetter, viele Leute auch immer wieder rein und raus. Location sehr groß, die Gäste verteilen sich. Du kriegst die Leute nicht auf die Tanzfläche. Welche Tricks ziehst du aus dem Ärmel? Was kann man machen?
Also an erster Stelle würde ich sagen, Tricks im Ärmel an dem Abend, da ist es tendenziell ein bisschen zu spät. Also man sollte so Dinge wie, oh, hier ist die Tanzfläche ist ja viel zu groß, man sollte Dinge vorher vernünftig durchsprechen. Also Themen wie, macht es wirklich Sinn, dass ihr die Bar nebenan in einem Raum habt oder ist die vielleicht mobil und ihr packt die mit in den Partyraum, weil gerade die Jungs wollen vielleicht zu Beginn das auch erstmal ein bisschen aus der Ferne beobachten mit der Tanzfläche, aber eben auch nicht so sehr aus der Ferne, dass es im Raum nebenan ist. Also, dass man die Dinge, die man positiv beeinflussen kann, vorher positiv beeinflusst und nicht am Tag selbst sagt, oh, hätten wir das mal anders gemacht, dann wäre die Stimmung jetzt besser. Die Thematik, draußen ist schönes Wetter und wir haben eine schöne Location, wo man den Bereich draußen einfach noch genießen möchte. So ist das halt, ne? Gerade wenn ich irgendwie eine Hochzeit im Juni feiere, wo es vielleicht erst so um 22:30 so wirklich dunkel wird, da bin ich auch nicht derjenige, der jetzt sagt, boah, auf Teufel komm raus, ich zerr die Leute jetzt hier rein dann fängt's halt ein bisschen später an und dann geht's halt ein bisschen länger. Also man kann Dinge auch nicht krampfhaft übers
Ja, voll gut.
Brechen. Genauso wie ich sage, es gibt Gäste, die waren vielleicht schon 50 Mal in ihrem Leben im Club, haben aber trotzdem nie die Tanzfläche betreten. Für mich ist es wichtig, dass ich aus jedem das Potenzial raushole, tanztechnisch, was da vorhanden ist. Das bedeutet aber nicht, dass zwingend jeder da 5 Stunden lang auf der Tanzfläche sein muss. Weil es gibt eben die ein bisschen stillen Beobachter sind oder deren Form von Party einfach eine andere ist. Ne? Und deswegen, wenn man halt jetzt in den Sommermonaten heiratet, wo es spät dunkel wird und noch super schön und warm draußen ist, dann tut man das ja unter anderem, weil man das haben möchte. Und da muss man aber auch im Umkehrschluss damit leben, dass es nicht wie auf einer Novemberhochzeit um 21 Uhr schon seit einer Stunde eine Party dran ist. Ne? Das ist bei Winterhochzeiten tatsächlich der Fall, weil es eben um 5 Uhr dunkel ist und draußen kühl ist oder kalt und man deswegen sagt, ja, natürlich bin ich jetzt drin auf der Tanzfläche, was soll ich denn draußen bei dem Shitwetter so ungefähr? Also da muss man sich als Brautpaar auch so, vielleicht sind wir wieder beim Thema Prioritäten setzen und sich selbst fragen, was möchten wir denn überhaupt? Und vielleicht kommt dann dabei raus, hey, eine Winterhochzeit kann extrem geil sein, weil das kann extrem geil sein. Also das habe ich wirklich immer erlebt, dass das Top-Partys sind und man kann ja auch auf das Thema total eingehen mit irgendwelchen Weihnachtsmarktbuden, wo es Crepe und Glühwein gibt und schon macht das auch mit dem kalten Wetter alles nichts mehr, sondern ist halt also part of the game, ne?
Ja. Plus, du hast halt nicht diesen Wetterstruggle. Im Sommer hast du halt immer diese Gedanken, oh, was haben wir für ein Wetter, wie wird das Wetter, bla bla bla. Im Winter weißt du einfach, dass es kalt wird. Und wenn die Sonne rauskommt, super. Und wenn nicht, hast du ja auch mit nichts anderem gerechnet. Und du kannst einfach viel entspannter auch mit dieser Thematik umgehen, weil du einfach eine gewisse Sicherheit hast. Und deswegen, also ich kann das auch wirklich immer nur empfehlen, Winterhochzeiten, eine ganz, ganz tolle Sache. Also auch Herbst, also mega, mega schön. Mhm. Markus, du hast dich aus diesen Situationen ja hervorragend befreit oder konntest dich da
Glück
ja
wirklich...
Aber wir haben noch eine zweite Rubrik, die ich auch unbedingt mit dir machen möchte und wo ich auch schon echt interessiert bin. Und zwar, du darfst dir 3 Hochzeitsdienstleister aussuchen, mit denen du gemeinsam eine Hochzeit quasi umsetzt. Wen nimmst du mit? Wen packst du dir ein? Du darfst natürlich kein DJ mitnehmen, weil das bist ja du selber. Und ich bin auch nicht mit dabei. Das heißt, du darfst dir jetzt von deinen Kolleginnen und Kollegen 3 Leute mitnehmen aus verschiedenen Gewerken. Für welche 3 entscheidest du dich?
Okay. Punkt 1 ist tatsächlich sehr einfach. Katrin Glaser von Sagt Ja.
Yes, ich wusste es! Ich wusste es.
Ja, ich habe natürlich viele Hochzeiten mit Katrin schon gemacht und habe sie ganz, ganz, ganz viele Situationen retten sehen oder einen Plan B sowieso schon in der Tasche habend. Also Katrin würde einfach dafür sorgen, dass ich bin DJ auf der Hochzeit, richtig?
Du bist DJ, ja.
Genau, das sorgt dafür, der Zeitplan ist irgendwie vernünftig, da wird nicht plötzlich um 12 Uhr eine Torte reingetragen, die der Partycrasher ist. Das sind sehr nette Paare in der Regel, also in 95% aller Fälle ist das ein super Match, weil die Katrin auch jemand ist, der sich vorher Gedanken macht, welcher Dienstleister passt denn hier wirklich zu meinem Brautpaar?
Ja.
Ich würde die Hanna Witte.
Ganz kurz, ganz kurz. Katrin Glaser auch demnächst hier im Podcast. Also könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen.
Ah, cool.
Ganz viele Fragen. Genau. Entschuldigung, jetzt darfst du gerne.
Ja, alles gut. Ich würde die Hanna Witte als Fotografin mitnehmen. Wobei ich weiß, dass die nicht mehr ganz so viel Hochzeiten macht. Ich weiß nicht, ob sie mitkommen würde. Ansonsten würde ich als Fotograf den Sven Hebbinghaus mitnehmen. Was beide auszeichnet, ist, dass die nicht die Art von Fotograf sind, die mir sagen, was ich gerade tun soll, sondern einfach, ich sag jetzt mal plump, draufhalten, auch eher stille Beobachter sind und erfahrungsgemäß entstehen so die besten Fotos, als wenn mir jetzt jemand sagt, jetzt halt aber mal deine Hand an den Kopfhörer und jetzt tu mal so, als ob du scratchst und jetzt mach mal jenes und was auch immer. Das sind genau die Fotos, die ich nicht haben möchte. Und auch wenn ich mich selbst normalerweise immer komplett um die Technik kümmere, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Geld spielt keine Rolle bei der Hochzeit, dann würde ich mir noch 11 Plus, das ist ein Technikdienstleister aus Köln, mitnehmen, weil die stellen richtig fette Technik hin und ich würde... Auch ich kümmere mich ja parallel immer ums Thema Licht, aber in dem Fall gönne ich mir den Luxus und nehme noch einen Lichtjockey mit von 11 Plus, der sich komplett um das Lichtthema kümmert und ich kann mich zu 100% dem Thema Auflegen widmen.
Mega. Hört sich sehr gut an, wird auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Hochzeit, da bin ich mir ganz sicher.
Ihr Lieben, wir nähern uns so langsam dem Ende an. Es war eine wundervolle Folge. Markus hat uns ein paar ganz tolle Einblicke über seine Person gegeben, aber ich finde auch ganz viel über das Thema DJ und uns auch ein bisschen gezeigt, gerade für die Brautpaare da draußen, wie man ihn auch gut kontaktieren kann. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und bei Markus vorbeischaut. Ihr könnt ihm natürlich auch gerne schreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeglichen Kommentar. Lasst gerne eine Bewertung da. Ihr kennt das ganze Spiel ja. Und wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Sonntag. Lieber Markus, dir möchte ich nochmal ein großes Dankeschön mitgeben, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und hast du den Leuten da draußen noch was zu sagen?
Ja, ich habe den Karim auch in meinem Podcast interviewt. Das könnt ihr euch auch mal anhören, falls das noch nicht euch zu Ohren gekommen ist.
Definitiv.
Das war tatsächlich auch sehr wertvoll. Freue ich mich natürlich, wenn Brautpaare auf mich zukommen. Wie gesagt, macht das gerne an der Stelle, wo ihr euren konkreten Termin wisst, weil dann kann man eben auch ein konkretes Szenario durchsprechen. Und ansonsten, fand ich das sehr kurzweilig. Vielen Dank für die Einladung, Karim.
Sehr, sehr gerne. Euch allen einen schönen Sonntag und bis bald. Wir sind raus.